Transformation to Go, der Podcast von Krauss & Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema Shopfloor-Führungskräfte, vom Engpass zum Erfolgsfaktor. Für euch heute im Podcast sind Alex Barber, Geschäftsführerin der Shift Changers GmbH, sowie unsere Expertin Katharina Geistmann. Viel Spaß!
Hallo Alex, willkommen zu unserer Podcast-Folge.
Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
In unserer Folge geht es heute um die Rolle der Führungskräfte am Shopfloor, was wir auch gleich noch erklären werden, was das bedeutet und wie sich diese geändert hat bzw. auch noch ändern muss. Und wieso das so ist und inwiefern das so ist, darum geht es heute in der Folge. Alex, wieso bist du denn eine gute Ansprechpartnerin für dieses Thema?
Ja, das kann ich gerne erklären. Also einmal war ich selber lange Zeit Shopfloor-Führungskraft. Also ich habe erst BWL mit Supply Chain Management und Logistik studiert und bin danach als Trainee eingestiegen, wo ich auch mehrere Stationen in der Produktion und Logistik durchlaufen habe und bin danach direkt als Teamleiterin in der Produktion eingestiegen, durfte 30 Mitarbeitende führen. Und später bin ich dann Teamleiterin, Abteilungsleiterin in der Logistik geworden, wo es dann eben ein Team von 45 Mitarbeitenden und noch Schichtleitern waren. Das heißt, ich kenne den Alltag, ich kenne die Herausforderungen, ich weiß auch, wie die Rolle sich geändert hat, wie ich mich damals gefühlt habe. Genau, deswegen kann ich da auf jeden Fall drüber reden. Und tatsächlich bin ich jetzt auch seit 3 Jahren selbstständig, habe meine eigene Beratungsfirma, nämlich genau mit dem Thema gewerbliche Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung und auch organisatorische Entwicklung in der Produktion und Logistik.
Lass uns ein bisschen Klarheit reinbringen. Was bedeutet denn der Begriff Shopfloor?
Ja, also Shopfloor heißt eigentlich nichts anderes als die Fläche, sage ich jetzt mal. Und dann sagen wir, Menschen auf dem Shopfloor oder Mitarbeiter auf dem Shopfloor sind die, die auf der Fläche arbeiten. Im Produktionsbereich ist das die Produktionsfläche, im Logistikbereich ist das vielleicht das Lager. Wir können aber auch vom Einzelhandel reden, wo es eben die Store-Fläche ist. Beim, weiß ich, was für Einzelhandel es sein kann, ob man irgendwie im, ich will keine Namen nennen, sonst machen wir hier Werbung. Nein, aber ob man im Supermarkt ist oder im Drogerieshop, genau, das ist dann letztendlich egal. Aber es sind Menschen, die halt nicht den ganzen Tag 8 Stunden am Schreibtisch sind oder halt am Laptop sind, sondern vor allem eigentlich auf der Fläche arbeiten. In der Produktion und Logistik sagen wir dann auch Anlagenfahrer, Gabelstaplerfahrer und Fahrerinnen natürlich oder ja, Anlagenbediener. Da sind unterschiedliche Begriffe, die da mit dabei sind, ja.
Ich würde mal einsteigen und Bezug nehmen auf eine Folge, die schon mal lief mit Charlie Fossler zum Thema Führung in der Produktion. Der hat damals gesagt, dass Führungskräfte sich zurzeit ungefähr 5-10% für ihre Mitarbeiter beziehungsweise für Führungskräfte nehmen. Was ja, wenn man vom Begriff Führungskraft kommt, eigentlich sehr, sehr wenig klingt. Mhm. Erste Frage, kannst du das bestätigen? Zweite Frage, wenn ja, woran liegt das denn?
Mhm. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Tatsächlich komme ich immer von der umgekehrten Seite und sage, dass die Shopfloor-Führungskräfte 80% ihrer Zeit mit operativen, administrativen Arbeiten verbringen. Also das ist wirklich die Hauptzeit und da vor allem im Feuer löschen. Ja, also wenn ich irgendwie Shopfloor-Führungskräfte frage, und so habe ich mich damals auch gefühlt, wer fühlt sich hier eigentlich wie ein Feuerlöscher, dann heben sie alle die Hand hoch, weil das ist das, was man letztendlich jeden Tag macht. Man ist irgendwie Ansprechpartner für alles und jeden. Dann kommt noch dazu, dass man eine unfassbar hohe Anzahl an Mitarbeitenden führt. Ich hatte vorhin gesagt, erste Führungsposition, 30 Mitarbeitende sofort. Da fängt man nicht an irgendwie mit einem Praktikanten und einem Team von 3 Leuten, sondern man wird absolut gleich ins kalte Wasser geschmissen, was das angeht. Und gleichzeitig ist es oft so, dass man ja eigentlich aus einer sehr fachlich operativen guten Rolle kommt. Man hat da was richtig gut gemacht und jetzt wird man Führungskraft und da ist es einem gar nicht so klar, was ist denn jetzt meine neue Rolle? Mache ich jetzt gar nichts mehr? Und da steckt man einfach noch sehr viel operativ drin. Und es sind auch über die letzten Jahre ziemlich viele administrative Sachen dazugekommen. Irgendwie auch Schichtplanung oder Qualitätsberichte, Sicherheitsberichte. Also alles muss ja jetzt auch dokumentiert werden mit Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, so hat sich das in letzter Zeit entwickelt, dass eigentlich kaum Zeit bleibt, um wirklich auch diese hohe Anzahl an Mitarbeitenden zu führen.
Das heißt, was ich jetzt raushöre, ist, dass sehr, sehr viele neue Aufgaben dazugekommen sind für Führungskräfte und würde jetzt mal das so interpretieren, dass diese Summe oder Masse an Aufgaben dazu führt, dass eben sehr wenig Zeit bleibt für die eigentliche Führung.
Genau, also es ist definitiv so, dass wenig Zeit bleibt, aber letztendlich können wir immer sagen, Zeit hat man. Es geht darum, wie man sie priorisiert. Und die Prioritäten werden halt ganz oft einfach auf die Operative gesetzt. Wenn man Führungskräfte oder Shopfloor-Führungskräfte fragt, und das mache ich relativ häufig, was ist denn eigentlich deine Aufgabe? Dann kommt als allererstes Tagesgeschäft. Ich muss dafür sorgen, dass das Tagesgeschäft läuft, dass die Produktion nicht steht oder dass alles aus dem Lager rauskommt. Das ist die Aufgabe Nummer eins. Es ist nicht, ich muss dafür sorgen, dass meine Mitarbeitende, dass ich die führe, dass die schaffen, dass das Tagesgeschäft funktioniert, sondern meine Aufgabe ist das Tagesgeschäft. Und so fühlt sich das bei jedem auch noch an, dass letztendlich viele denken, meine Rolle ist es da noch absolut aktiv mitzuarbeiten. Und die ist manchmal auch so aufgelegt. Es gibt ja auch viele Shopfloor-Führungskräfte, die immer noch manuell mitarbeiten. Wenn ein Mitarbeiter fehlt, steigen sie auf den Stapler und dann machen sie mit. Wo sollen sie denn dann die Zeit haben, um überhaupt noch zu führen? Das heißt, die Rolle ist einfach heutzutage nicht mehr machbar mit der Art und Weise. Und es wurde eigentlich nie klar kommuniziert, so dieses neue Führungsbild, was vielleicht auch in der Folge mit Charlie Fossler beschrieben worden ist. Wir haben ein neues Führungsbild. Wir müssen anders führen. Es ist nicht mehr so dieser klassische Taylorismus von die führen aus und wir als Führungskräfte denken und ich sage einfach nur, was zu tun ist. Dafür habe ich das Wissen nicht mehr, weil die Welt viel komplexer geworden ist. Die Experten sind die Mitarbeitenden auf dem Shopfloor. Und die wissen, was man tun muss. Und als Führungskraft geht es darum, den Rahmen zu schaffen und zu unterstützen und zu coachen. Und dafür fehlt halt die Zeit, weil man als Führungskraft immer noch auf dem Shopfloor in dem alten Rollenbild drinsteckt.
Das, ja, genau, das macht Sinn. Ich stelle jetzt noch eine weitere Frage, ein bisschen tiefer. Du hast gesagt, die Aufgabe der Führungskraft ist es, den Rahmen zu schaffen. Jetzt wäre meine Frage, haben denn die Führungskräfte den Rahmen, die sie brauchen, um gut zu führen? Oder braucht es da von weiter oben auch wiederum was?
Ja, total. Also das ist ja eigentlich eine komplette organisatorische Entwicklung, was das angeht. Also von oben und auch von unten. Ich kann ja auch nicht, wenn Mitarbeiter zum Beispiel auch gewohnt sind, dass ihnen ständig gesagt wird, was sie zu tun haben und ich jetzt auf einmal sie bitte, Probleme zu lösen und Dinge zu tun, da kam zum Beispiel bei mir auch oft die Reaktion, das ist nicht meine Aufgabe, das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Das heißt, man muss sich auch auf Mitarbeiterebene weiterentwickeln und eigentlich auf allen Ebenen mal klarstellen, was bedeutet eigentlich Führung? Was ist eigentlich unsere Rolle? Wie viel Zeit muss ich eigentlich womit verbringen? Und welche Freiheiten und muss auch eine Shopfloor-Führungskraft haben, um auch wirklich führen zu können und zu dürfen? Weil letztendlich wird ganz häufig, wenn ich mit Shopfloor-Führungskräften rede und wir uns mal anschauen, was sie alles auf dem Tisch haben und wir sagen, okay, das könnte man doch an die Mitarbeiter abgeben. Warum ist das immer noch bei euch auf dem Tisch? Da heißt es, ja, aber das ist ja so gewollt, dass wir das machen wollen.
Kannst du ein paar Beispiele davon geben, was so typische Aufgaben sind, bei denen du auch manchmal denkst, ja, das gehört eigentlich nicht mehr zur neuen Rolle einer Shopfloor-Führungskraft?
Also es sind manchmal wirklich so Kleinigkeiten, also viel auch mit Kommunikation. Ich sag jetzt mal, bei mir waren es zum Beispiel, dass ganz häufig irgendwie in der Produktionsplanung es hieß, der Auftrag wurde vielleicht noch nicht freigegeben, weil die noch irgendwelche Änderungen gemacht haben. Und dann haben die Mitarbeiter halt angerufen und gesagt, hey, Alex, der Produktionsauftrag ist noch nicht freigegeben. Und dann habe ich gesagt, naja, aber man kann doch auch direkt mit der Produktionsplanung kommunizieren. Ich bin in irgendwelchen Meetings. Ne? Also, dass alles immer jegliche Art von Kommunikation und jegliche kleine Entscheidung über die Shopfloor-Führungskraft gehen muss, obwohl das ja jetzt nicht so ist, dass das Problem auf 50 verschiedene Arten und Weisen gelöst werden kann, sondern es ist ganz klar, man ruft an, der gibt den Auftrag frei. Und das muss nicht über die Shopfloor-Führungskraft gehen. Und was ich auch ganz, ganz viel sehe, ist das Thema, wenn man ein Problem hat, dass man zum Beispiel mechanisches oder elektrisches Problem, dass man in vielen Unternehmen gar nicht den Mechaniker oder Elektriker oder den Teamleiter von denen anrufen darf, sondern man muss erst seine eigene Führungskraft anrufen. Und die Führungskraft muss dann die Mechaniker und Elektriker anrufen. Also das viel, was Kommunikation angeht, immer noch sehr hierarchisch. Ich muss meiner Führungskraft Bescheid geben. Aber seien wir mal ehrlich, die Mitarbeiter wissen, was das Problem ist. Sie brauchen Hilfe. Warum muss diese Kommunikation über die Shopfloor-Führungskraft gehen?
Genau, dann, das heißt, dann sind da unnötige hierarchische Umwege mit drinnen, die man eigentlich reduzieren könnte und damit dann die Führungskraft schon entlasten könnte, durch Kleinigkeiten dann.
Ja, genau, durch Kleinigkeiten und vielleicht eine Sache, die halt wichtig ist, auch dieses Ganze, wer muss eigentlich Probleme lösen? Und ganz häufig sehen wir uns als Führungskräfte als die Problemlöser für alles. Mitarbeiter kommen mit einem Problem, ich muss es lösen. Aber dann lernen sie ja nie, die Probleme selber zu lösen. Das heißt, das auch zu sagen, okay, die Mitarbeiter vielleicht mit Problemen wieder zurückschicken und zu sagen, hey, okay, was? Das ist ein Problem, sehe ich auch so. Wie könnte man das denn lösen? Du hast keine Idee, frag mal einen Kollegen, überleg mal, wie man das lösen könnte. Jetzt natürlich nicht bei etwas, was komplett akut ist und sofort gelöst werden muss, aber bei vielleicht Verbesserungsmaßnahmen und die Mitarbeitende so auch tatsächlich weiterzuentwickeln. Und damit kommen sie halt nicht mehr nur mit Problemen und man muss jetzt sich hinsetzen, Lösungen überlegen und entscheiden, sondern sie kommen dann letztendlich mit Lösungsvorschlägen. Und wenn sie ganz weit entwickelt sind, dann sogar schon mit, hey, das ist das, wir haben es ausprobiert, es funktioniert, nur damit du Bescheid weißt.
Okay, das heißt, dann habe ich jetzt ein Bild davon, in welche Richtung es gehen soll, wie es aussehen soll. Oder wie so ein Zielbild aussehen könnte, eben auch mit die Führungskraft ist nicht mehr der alleinige Problemlöser. Die Mitarbeiter werden dazu befähigt, dass die das auch selber, dass die Probleme selber lösen können und so weiter. Wie kommt man denn zu diesem Zielbild? Also wie kommt man aus dem Teufelskreis, in dem die Führungskräfte gerade drin sind, raus? Was hast du denn da für Empfehlungen oder Lösungsansätze?
Ja, also das Erste ist ja, man ist ja so in einem Überlebensmodus. Und wenn man in so einem Überlebensmodus ist, dann realisiert man meistens gar nicht, dass man drinsteckt, weil es so total normal ist. Das heißt, es ist auch mal wichtig, wirklich zu reflektieren und zu schauen und auch diese Unterstützung den Shopfloor-Führungskräften zu geben, zu sehen, wie viel Zeit verbringt denn eigentlich jeder womit? Ja, also ganz grob. Es gibt auch Unternehmen, wo die Shopfloor-Führungskräfte nicht der Engpass sind, weil das kleinere Unternehmen sind. Aber bei den meisten ist es wirklich so, man führt eine hohe Anzahl an Mitarbeitenden, man ist Problemlöser für alles. Und da mal, also was wir ganz häufig machen, ist mal einen Tag mit den Leuten mitzulaufen und mal zu sehen, hey, wie viel Zeit verbringst du eigentlich womit? Was sind denn so die ganzen Sachen? Was ist überhaupt wertschöpfend? Ne, was, oder wo ist das wirklich eigentlich nur Beschäftigungstherapie? Weil das bringt eigentlich gar nichts. Und das ist, glaube ich, so das Erste, wo ich sagen würde, mach mal eine Status-Quo-Analyse. Wie sieht es eigentlich auch? Was man sich auch ganz häufig angucken kann, ohne überhaupt auf den Shopfloor zu gehen, ist die Überstunden der Shopfloor-Führungskräfte. Das sind meistens die absolut meisten Überstunden haben, weil sie auch noch am besten über 3 Schichten hinweg alle sehen müssen, wenn sie jetzt vielleicht nicht gerade in der Schicht selber arbeiten. Also das sind so die ersten Anzeichen und mal zu schauen, wie sieht es eigentlich aus? Damit kann man halt starten. Und dann halt zu sagen, okay, das ist das Ist-Bild. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Es ist ja auch vollkommen okay zu sagen, wir wollen, dass die Shopfloor-Führungskraft vielleicht doch nochmal hier und da aushilft. Aber wie viel? Ist es 50%, ist es 20% oder ist es nur 5% mal hier kurz, wenn irgendetwas ist? Das Zielbild kann letztendlich überall ein bisschen anders ausschauen. Aber es muss klar sein, dass Zeit für Führung da sein muss. Und da kann es dann halt so sein, wir haben ein Ist-Bild, wir haben ein Soll-Bild und jetzt geht es darum, Lösungen zu finden. Was sind denn da gewisse Maßnahmen, die wir machen müssen? Müssen wir die Führungskräfte entlasten? Müssen wir Mitarbeiter befähigen und auch entwickeln in die Richtung, damit sie die Führungskräfte entlasten können? Oder müssen wir vielleicht die Führungsspanne ändern? Das kann halt auch was sein, zu sagen, 40 Mitarbeiter pro Person, das ist nicht machbar. Da führt man, wenn es heißt, ja, wir wollen gerne, dass ihr alle 2 Monate Einzelgespräche führt, dann macht man eine Woche lang nichts anderes bei 40 Mitarbeitenden. Also es muss halt auch klar sein. Oder eine Alternative, was ich auch viel sehe, ist, dass zum Beispiel Teamassistenzen eingestellt werden oder aus dem Team rausgeholt werden, die die administrativen Themen stark übernehmen. Weil letztendlich ist die Führungskraft nicht dafür da, nur diese ganze administrative Sachen zu machen. Dafür ist es eigentlich zu schade, weil die Führungskraft soll die Mitarbeiter befähigen und soll unterstützen, das operative Tagesgeschäft zu leiten und nicht nur, ich sage jetzt mal, sachbearbeitende Tätigkeiten machen.
Ja, also ist für mich nachvollziehbar, klingt gut. Ich habe jetzt, häng noch bei einem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, und zwar dieser Punkt, dass du gesagt hast, es sollte sich auch dahin entwickeln, dass die Mitarbeitenden mehr in die Problemlösung selber gehen, dass das nicht immer an der Führungskraft hängt. Das klingt jetzt für mich tatsächlich wie ein relativ großer auch Kulturwandel. Also wenn ich jetzt mal tatsächlich an meine Schulzeit zurückdenke, ich war mal auf einem sehr konservativen Gymnasium, Gymnasium. Alle Lehrer waren kurz vor der Rente, sehr konservativ. Es war alles sehr streng und strikt. Und da fielen Sätze wie zum Beispiel, also von den Lehrern zu uns Kindern, überlasst das Denken den Pferden, die haben den größeren Kopf. Also so in die Richtung, ich mache hier die Ansagen, ich sage euch, was ihr tun sollt. Und ihr seid Soldaten und führt das aus, was ich sage. Und dann kamen nach und nach Referendare und halt der Nachwuchs der Lehrer. Und die haben dann uns relativ entsetzt immer gesagt, jetzt denk doch mal selber nach, streng doch mal dein Gehirn an, du bist doch hier zum Selberdenken. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich in meinen damals jungen Jahren, wo du sowas leicht wegsteckst und wo du dich schnell anpassen kannst, dass das wirklich eine hohe Spannung in mir war, weil je nachdem, welchen Lehrer du gerade vor dir hattest, musstest du so oder so agieren. Und ich musste halt auch lernen, aus diesem Befehlsempfängermodus rauszukommen und eben eigenständig zu denken. Und das war damals, wie gesagt, schon schwierig, aber als Jugendlicher geht das ja ganz schnell. Mhm. Ich kann mir vorstellen, als Erwachsener, wenn man irgendwie 20 Jahre in der Firma war und das jetzt 20 Jahre lang so war, wie ich eben gerade beschrieben habe, dass die Führungskraft der Befehlsgeber war, dass das auch wirklich eine sehr, sehr große Veränderung in der Kultur, im Mindset sein muss, bis man dahin kommt, Problemlöser zu werden als Mitarbeiter.
Ja, absolut. Und es kommt auch total auf die unterschiedlichen Mitarbeitenden an. Letztendlich ist es nicht so, dass man einfach das überstülpen kann und jetzt allen sagen kann, hey, ich bin nicht mehr Problemlöser, ihr müsst jetzt alle Probleme lösen. Es gibt manche, die nehmen das viel eher auf und vielleicht kann man da stereotypisch auch von Generationen sprechen, aber natürlich ist es viel mehr, ich sage jetzt mal, eingeflößt bei jemandem, der kurz vor der Rente ist und der sein ganzes Leben lang so gearbeitet hat. Und da ist es aber zum Beispiel für mich auch in Ordnung zu sagen, okay, ich versuch's, und da gibt's einige, die darauf komplett anspringen und sagen, ah cool, ich darf jetzt endlich mal nach 40 Jahren Probleme lösen und machen's dann. Und es gibt andere, die sagen, lass mich damit in Ruhe, das ist nämlich meine Aufgabe. Das ist auch in Ordnung. Und dass man die halt, sage ich jetzt mal, auch nimmt, wie sie kommen, und das ist auch vollkommen okay. Und letztendlich muss man sich da halt auch eher als Führungskraft anpassen. Aber es ist halt auch nicht in Ordnung, alle gleich zu behandeln und zu sagen, nur weil es vielleicht ein paar gibt, die das nicht möchten und die wirklich auch Dienst nach Vorschrift machen möchten, heißt das nicht, dass die ganze Belegschaft so ist, weil es in der Vergangenheit so war. Es gibt ganz, ganz viele, die richtig Lust haben, mitzumachen, mitzuarbeiten, Probleme zu lösen. Ich habe mit in einer kleinen Gruppe von Mitarbeitenden, wir hatten eine neue Produktionsanlage mit 4 Mitarbeitenden, und da haben wir nach einem Jahr mal das allererste Mal einen Workshop gemacht, was lief gut, was lief nicht gut, was macht euch eigentlich Spaß. Das war für die das erste Mal, dass sie überhaupt einen Workshop gemacht haben, das passiert halt selten. Und ich habe mal alle gefragt, was macht euch am allermeisten Spaß an eurem Job? Und alle 4 haben eindeutig geantwortet, Probleme an der Anlage zu lösen.
Wow.
Und es war, also wir haben gesagt, natürlich macht mir nicht Spaß, den Karton aufzufüllen und Flaschen nachzufüllen und was auch immer es ist, sondern es macht denen Spaß, da knifflig dafür zu sorgen, dass ihre Anlage und ihr Baby fast schon funktioniert. Und so sind halt wirklich ganz viele, aber man muss es halt auch aus denen herausholen und man muss auch immer wieder klarstellen, das ist meine neue Aufgabe und das ist deine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht, deine Probleme zu lösen. Meine Aufgabe ist, dir Ressourcen zu geben, dich zu unterstützen, dass du Probleme lösen kannst. Und ja, das dauert. Wie gesagt, die erste Reaktion war, ja, das ist nicht meine Aufgabe, das ist deine Aufgabe. Aber das Glück, was ich vielleicht hatte, was andere nicht haben, ist, dass ich absolute BWLerin bin. Und ich nicht auch irgendwie Technik, Ingenieurs, ich war eigentlich einer der wenigen Nicht-Ingenieure oder Techniker, die auch selber aus den eigenen Reihen gekommen sind und vielleicht Anlagenfahrer, Anlagenbediener, Maschinenführer waren, die kannten das alles so gut bis ins kleinste Detail, dass es viel schwieriger ist, dann halt nicht seine Meinung und sein Wissen aufzudrücken, als wenn ich es gar nicht weiß. Und ich habe es dann ganz ehrlich gesagt, so, ich weiß nicht, wie es ist. Wie würdest du es denn machen? Ich habe darauf keine Lösung. Und wenn sie dann was lösen wollten, dann konnten sie gar nicht zu mir kommen, weil ich war einfach nicht die Expertin. Und das habe ich halt auch sehr klar kommuniziert. Und vielleicht das letzte Beispiel dazu, ich habe auch schon mal von einer Führungskraft gehört oder wirklich Geschäftsführer, der halt auch eben dieses Mitdenken anregen wollte. Er hat immer gesagt, ich tue mal so, als wüsste ich die Antwort nicht. Also ganz extrem zu sagen, ich kann dir darauf nicht, ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen soll. Wie würdest du es denn lösen? Und dann müssen sie halt mitdenken.
Das bedeutet dann, für eine Führungskraft, höre ich raus, die muss auch sehr gut loslassen können oder muss das üben, loszulassen. Vielleicht auch ein Stück weit aus dieser Denke raus, ich bin hier der Experte, ich bin hier der Held, den man immer fragen kann, der immer eine Antwort hat.
Ja.
Und bedeutet auch, dass er von dem, wie du es gerade beschrieben hast, mehr Fragen stellen sollte, als Aussagen geben sollte, wie was funktioniert. Also das ist ja auch wirklich ein Umdenken für die Führungskraft, aber auch eine wirklich eine neue Verhaltensweise, genau, die sie dann an den Tag legen sollten, damit das funktionieren kann, damit die Veränderung funktionieren kann.
Ja, und vor allem halt einfach, dass die Erwartungen halt klar sind. Ja. Was ist meine Rolle, was ist deine Rolle, was ist die Rolle vom Unternehmen, warum machen wir das? Das ist halt auch wichtig, weil sonst ist so, hey, warum gibt er mir jetzt Arbeit ab? Ne, so, der will die nicht machen. Das kann ja auch so wirken.
Genau, dass es ganz klar kommuniziert ist. Wir verändern hier jetzt was, hier weht jetzt ein neuer Wind im positiven Sinne gemeint.
Genau.
Und die Erwartungen geklärt sind, finde ich sinnvoll, ja. Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung, wo wir aktuell stehen. Also wir haben gehört, die Rolle der Shopfloor-Führungskraft ist mittlerweile so, dass sie überlastend ist für die Führungskraft, sodass die Führungskräfte oft zu Engpässen in Unternehmen werden. Und ein Ansatz könnte sein, um da rauszukommen aus diesem Teufelskreis, erstens tatsächlich vielleicht eher fürs gesamte Unternehmen ein Führungsbild zu entwickeln, weil das ja auch, wie du schon gesagt hast, auf allen Ebenen stattfinden sollte, beziehungsweise es muss halt auch von oben entschieden werden, dass da was passieren kann.
Ja.
Das heißt, es braucht dieses Führungsbild. Dann, um auch rauszufinden, wo stehen wir denn momentan, hast du gesagt, ein guter Indikator ist zu schauen, wie sind denn eigentlich die Überstunden der Führungskraft, um die Größe des Problems auch zu sehen. Und hast auch gesagt, es hilft dann zum Beispiel mal einen externen Blick reinzubringen, um so eine Ist-Aufnahme zu machen. Und eben auch externer Blick ist ja auch gut, um das zu sehen, was man als interner Mitarbeiter, der dann halt automatisch nach ein paar Jahren Betriebsblind ist, nicht mehr sieht.
Ja.
Und so dann halt auch rausarbeiten, was von dem, was die tun, ist wertschöpfend, was nicht. Und dann wahrscheinlich wird auch eine deiner Rollen sein, vermute ich, die Mitarbeiter bzw. die Führungskräfte in ihre neue Rolle reinzucoachen.
Ja. Genau.
Dabei zu begleiten, dass sie nicht ständig in alte Muster zurückfallen, sondern dass sie eben diese neue Verhaltensweise leben können.
Ja, genau. Also vielleicht zu dem Coachen, weil darüber habe ich jetzt irgendwie nicht so viel geredet. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Bei einem Unternehmen war es zum Beispiel so, dass die Führungskräfte das Gefühl hatten, dass sie ihre Mitarbeiter schon sehr mit einbeziehen. Und sie gesagt haben, wir hören uns an bei irgendwie einer Verbesserung, was deren Meinung ist und wie wir das vielleicht besser machen können. Und wenn ich dann die Mitarbeiter gefragt habe, heißt es, ja, die beziehen uns nicht mit ein. Und da war da irgendwie so eine Diskrepanz zu sagen, komisch. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass ja, die Führungskräfte haben nach der Meinung gefragt, aber haben dann letztendlich trotzdem immer das gemacht, was sie halt machen wollten. Und das ist halt das Schwierige, also das nur nach der Meinung fragen reicht nicht, sondern einbeziehen und befähigen heißt auch mitgestalten lassen. Vielleicht ist da eine Idee dabei, die ich nicht unbedingt machen würde. Aber wenn halt die Mehrheit der Mitarbeitenden das sagt, dann muss ich und dann sind wir da bei dem Loslassen können. Und das sind sich viele Führungskräfte auch gar nicht bewusst. Das heißt, genau solche Situationen reflektiere ich dann mit den Shopfloor-Führungskräften und zu sagen, hey, ich verstehe, dass du sagst, du hörst dir die Meinung an und du beziehst sie schon mit ein. Aber es gibt noch ein anderes Level von Einbeziehen. Und Einbeziehen heißt mitgestalten lassen und auch mal zu sagen, hey, das war nicht meine Idee, aber ich lasse sie das mal ausprobieren, weil sie sind die Experten. Ich habe zwar den Hut auf danach und es ist meine Verantwortung, aber was kann ich ihnen geben, damit sie das halt tun können? Und dann sollen sie es erstmal ausprobieren und vielleicht wird es ja auch gut. Oftmals denkt man ja, was ist, wenn es nicht gut geht? Aber was ist, wenn es gut geht? Dann sind natürlich alle happy.
Absolut. Und das heißt, genau, du plädierst hier gerade auch dafür, in diesen Experimentiermodus zu gehen, also genau. Auch Fehler zu erlauben, finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Und was ich vorhin bei der Zusammenfassung noch nicht dazu gesagt hatte, ist, das Thema Rahmen oder Rahmenbedingungen geben ist natürlich auch eine Voraussetzung, damit das Ganze funktionieren kann. In alle Richtungen, also sowohl bei diesem Führungsbild für vielleicht die ganze Firma, als auch eben, dass die Führungskraft, wenn solche Experimente stattfinden, loslässt, aber wahrscheinlich vorher auch einen gewissen Rahmen vorgibt, um zu sagen, da drin könnt ihr euch bewegen und jetzt lasse ich euch in Ruhe, ihr dürft machen, was ihr wollt und experimentiert mal.
Genau, also ein gutes, konkretes Beispiel davon ist, ich meinte ja gerade die neue Anlage, die wir hochgefahren haben, das war eine Verpackungsanlage, die dann später in die Abfüllung gekommen ist. Und wir waren eine vorherige Anlage und waren ganz klar getaktet nach der nächsten Anlage. Und das heißt, wir hatten Wochen, wo wir ganz kurz hinterher waren und wir unbedingt liefern mussten, damit die weiter produzieren konnten. Und wir hatten Wochen, wo wir im Voraus waren. Und dann habe ich immer mit den Mitarbeitern geklärt, in den Wochen, wo wir ein bisschen Spielraum hatten, habe ich denen dann immer mehrere Stunden zum Spielen gegeben, in Anführungsstrichen. Dann durften sie halt die Anlage ein bisschen mehr mal ausprobieren, gucken, was funktioniert, gucken, was nicht. Und dann haben wir die Kennzahlen halt auch dementsprechend angepasst. Und dann hatten sie jeden Tag eine Stunde, wo sie halt ein bisschen weniger produziert haben, aber dafür halt ausprobieren konnten. Und in den anderen Wochen, wo wir halt ganz kurz hinterher waren, durften sie es halt nicht.
Ja, sehr gutes Beispiel. Mhm. Sehr konkret. Super. Gibt's denn jetzt zum Abschluss noch irgendwas, was du Führungskräften mitgeben möchtest, was sie direkt umsetzen könnten?
Also Führungskräften, jetzt direkt Shopfloor-Führungskräften oder der ganzen, der Unternehmen auch darüber?
Gerne beides.
Okay, also ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt mal darüber sagen, dass man überhaupt identifiziert, wie sieht's bei den Shopfloor-Führungskräften aus, ist, es wird einfach zu wenig mit den Leuten geredet. Ich glaube, das ist so, dass man wirklich am erstes Mal sich mit den Führungskräften hinsetzt und mal sagt, hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Also wo drückt der Schuh? Und wirklich mal Dinge hinterfragt, aktiv zuhört und neugierig ist. Weil oftmals, ich werde auch manchmal angefragt mit, kümmere dich mal um die Shopfloor-Führungskräfte, die kriegen das nicht hin. Und dass viele gar nicht merken, hey, da ist ein Grund dahinter und eigentlich will jeder seine Arbeit gut machen. Da muss man sich vielleicht auch an die eigene Nase fassen und mal sehen, woran liegt das. Das heißt, wirklich in diesen Dialog zu gehen, auch mit den Shopfloor-Führungskräften und zu sehen, wie können wir euch denn helfen?
Das heißt dann auch nicht voreingenommen, nicht vorwurfsvoll, sondern wirklich neugierig, interessiert, wirklich auf der Suche nach der Ursache.
Genau.
Was fehlt, damit sie ihren Job gut machen können?
Ja, da erfährt man schon unfassbar viel einfach. Also das jetzt vielleicht aus Unternehmenssicht. Und ja, was Shopfloor-Führungskräfte angeht, was sie direkt machen können, also das eine Beispiel habe ich halt schon so ein bisschen genannt, ist wirklich versuchen, mehr direkte Kommunikationswege zu kreieren, wo Sachen wirklich eindeutig und klar sind, sofort abgeben. Ja, also wir haben tatsächlich zum Beispiel aus diesen Situationen gar nicht mit der Produktionsplanung gemacht, dass man anruft, sondern wir haben einfach einen Teams-Chat kreiert, Mitarbeitern beigebracht, wie man das verwendet. Ja, aber danach war klar, die haben einfach in ihrem Teams-Chat, Produktionsplaner war mit dabei, Qualität, alle Leute waren mit dabei. Wenn irgendwas war, haben sie rechtzeitig direkter kommuniziert. Da braucht kein Anruf, eine Sache weniger. Und einfach schnell kleine Dinge abgeben. Und ich glaube, das ist so, wo man halt am ehesten was machen kann. Ganz kleine Dinge, mal wirklich reflektieren, was muss ich das jetzt wirklich tun oder können das halt auch meine Mitarbeitenden machen.
Der erste Schritt in Richtung Loslassen.
Genau.
Super. Ich danke dir vielmals. Waren sehr interessante Eindrücke und Einblicke. Und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Das war die Episode zum Thema Shopfloor-Führungskräfte vom Engpass zum Erfolgsfaktor mit Alex Barber und Katharina Geistmann. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Episode oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.